hören das Westendradio. Die Radiosendung aus der Kulturwerkstatt Westend. Sendeverantwortung, Konzeption und Moderation Windy Jakob.
Zunächst wie immer einen schönen guten Abend hier aus der Kulturwerkstatt Westend. In der Ausgabe vom 6. August hören Sie zwei ausführliche Interviews. Die Illustratorin Stefanie Harries spricht über ihr Verhältnis zu Franz Kafka und der Wirtschaftswissenschaftler Professor Rudolf Hickel wird unter anderem seine Einschätzungen zu sehr überzogenen Managergehältern abgeben. Daneben gibt es wie immer Musik. Den Anfang macht der irische Sänger Irla Ulinert mit dem Stück The Day That You Were Born. Aus dem hauseigenen Radiostudio der Kulturwerkstatt Westend begrüßt Sie Windy Jakob.
Court of
Ja, ich freue mich jetzt ganz besonders, hier Stefanie Harries zu begrüßen, Illustratorin, und die sitzt mir jetzt gegenüber. Stefanie, erstmal schönen guten Tag.
Guten Tag.
Ja, wir zeichnen dieses Interview am 17. Juni 2015 auf. Du hast hier gerade ausgestellt, hier im West End, Illustrationen.
Richtig, zum Thema Kafka. Also wobei es mehr ist als nur Illustrationen, sondern eigentlich sind es richtig Interpretationen, Stellungnahmen, sind auch eigene Texte dabei. Genau.
Aber erstmal eine Frage, Illustrator, das ist ja kein Ausbildungsberuf.
Doch, natürlich, es ist praktisch. Also es ist ein Hochschulstudium an der Fachhochschule oder Kunsthochschule, aber eigentlich an den Fachhochschulen kann man das studieren. Genau, es ist natürlich sehr praxisbezogen, kein wissenschaftlicher Studiengang. Und ja, genau, das macht man dann natürlich, also indem man was tut.
Mhm. Du bist hier in Bremen geboren lebst aber jetzt in Hamburg mittlerweile.
Ja, ich musste hier wegziehen, als ich 10 Jahre alt war. Da wollten mich meine Eltern nicht alleine hier wohnen bleiben lassen.
Ja, das macht auch Sinn.
Halt, genau, ne? Ja, es war ganz praktisch. Wobei meine Großeltern hätten mich versorgen können oder die Nachbarschaft.
Ah ja, gut, dann ist die Frage, mal wieder in Bremen auszustellen, die bringt ja nicht viel, weil du warst die ersten 10 Jahre nur hier, da hat man ja nicht mehr viel von, ne?
Ja, wobei die Erinnerung ja sehr, sehr lebendig ist. Also ich merke ganz oft, dass mich Sachen irgendwie, zum Beispiel, wo ich zum Beispiel meinen Freischwimmer gemacht habe, Herbert Ritzebad, das heißt ja sicherlich nicht mehr so.
Das ist in der Fahne, oder?
Ja, genau. Und sowas ist natürlich sehr, sehr präsent. Und in diesem Herbert Ritzebad zum Beispiel habe ich, gehört jetzt nicht so zum Thema Kafka, aber zum Thema Bremen und Erinnerung und Prägung, da gab es damals, es gab ja überall Badekappenzwang. Und da musste ich damals hatte ich noch sehr viele Haare, die musste ich dann irgendwie, die wurden mir immer so zu so einem Dutt hochgeziebt und dann wurde da so eine Gummihaube drüber gesetzt. Und im Bad selber gab es 2 Schilder. Da sah man eine Figur ohne Badekappe, darunter stand völlig falsch. Dann gab es eine andere Figur, die hatte diese dämliche Kappe auf, darunter stand sehr richtig. Und das ist natürlich etwas, was ich mir immer gemerkt habe, was natürlich sehr, sehr lange her ist.
Aber
ich habe mit 6 meinen Freischwimmer gemacht.
Ja, aber waren die Badekappen nicht nur für Frauen? Also ich hätte keine tragen müssen, ne?
Ich glaube schon, doch. Du hättest dir zumindest die Haare hochstecken müssen.
Ja, gut. Genau. Das meine ich ja. Gut, aber ich war nicht beim Bund. Gab auch Haarnetze, aber das ist ein anderes Thema.
Haarnetze, auch schön. Ja, genau.
Also das ist,
ja, genau.
Aber ich merke schon, also du bist ein ganz flinker Geist irgendwie, ne? Kann man schon sagen. Also spritzig.
Ja, ich würde mich eher so als Schlaftablette bezeichnen.
Ja, den Eindruck habe ich jetzt nicht. Gut, dann haben wir es auch mal geklärt. Ich darf hier mal aus dem Pressetext zitieren. Also du hast, wir haben ja diese Kafka-Projektwochen hier gehabt, oder die haben wir immer noch, aber wenn dieses Interview ausgestrahlt wird, ist das Vergangenheit. Da passte eben das Kafka-Buch auch ganz dazu. Der Ravensburger Verlag hat eine Mitteilung rausgegeben. Du hast nämlich 2010 dort ausgestellt. Und da stand, vom 9. September bis 6. Oktober zeigt das Museum Ravensburg erstmals Originale aus einem der schönsten deutschen Bücher Deutschlands 2010. Hat dich dieser Titel sehr geehrt?
Ja, das war, also diese Auszeichnung ist ein Preis der Stiftung Buchkunst, die ja alljährlich gut, also schön produzierte Bücher, also schön vom Material her, von der Bindung, also vom Herstellungstechnischen und von den Bildern auch, diese Bücher werden ausgezeichnet. Da werden irgendwie über 600, 700 Stück eingereicht und nachher kriegen irgendwie drei den Preis, wobei das jetzt auch wieder verändert ist. Jetzt gibt es, glaube ich, nur noch einen Hauptpreis und so eine Shortlist dann. Und ja, da hatte ich den zweiten Preis bekommen für Kafka und das war natürlich großartig. Und zumal es auch ein Preis war, der dotiert war. Viele Preise sind ja für Ruhm und Ehre. Und das war tatsächlich mal ein bisschen Geld, mit dem ich dann auch was anfangen konnte. So.
Ja, ja, klar.
Genau. Und die Ehrung ist natürlich eine große, diese Bücher bekommen ja so einen Aufkleber, der die Bücher nicht unbedingt schöner macht, aber den Verkauf natürlich fördert. Und die werden auch in besonderer Weise beworben. Und das ist natürlich bei einem Buch, was so speziell ist, natürlich ganz, ganz wichtig.
Mhm. Also du zeichnest, malst gerne, illustrierst gerne, bist gerne künstlerisch tätig in dieser Hinsicht. Liest du auch
Hab
gerne?
Habe ich dir gesagt, dass ich es gerne mache?
Ja gut, das
kann
ist jetzt...
nichts anderes.
Ach so, ja gut, genau. Das sagt, glaube ich, Doris Theory auch. Sie sagt, sie kann eigentlich nichts, deswegen ist sie Regisseurin geworden.
Ja, genau.
Aber
genau.
Ich weiß nicht, ob das so stimmt.
Doch, aber ich tue das tatsächlich auch immer wieder gerne. Also es ist wie, ich glaube, ich habe das in meinem Vorwort ja auch geschrieben, da in dem Brief an Franz. Also es ist natürlich auch manchmal so eine Verdammnis, ne? Also wenn man dann so einen Anspruch hat und eine Vorstellung, wie was werden soll und dann wird das nichts. Also könnte ich mir schon die Haare ausreißen vor Verzweiflung und schreien und weinen und mich am Boden wälzen. Aber dann gibt es auch wieder die Momente, wo sich die Bilder wie von alleine machen und dann bin ich der glücklichste Mensch. Und ja, finde es großartig. Also insofern, ich tue das schon gerne. Ich tue nichts lieber als das.
Got some money and found myself a car. I headed north towards the boulevard on my own. And Paul Simon and his friend singing something about Mrs. Robinson on the radio. And I'm going north. And I'm going. But I won't know where I'm going till I get there. You know I wish you felt the same. Maybe I'll find love in San Francisco. I can hear her calling out my name. Tighten my hair is too long. You look at me like I'm a vagabond. Well, maybe I am. The sun's going down, the lights come on. I'll keep you driving till the day is done. On the 101. And I'm going. And I'm going. Maybe I'll find love in San Francisco. I can hear her calling out my name. Calling out my name. And I won't know. till I get there. You know I wish you felt the same. Maybe I'll find love in San Francisco. I can hear her calling out my name. I can hear her calling out my name. I can hear her calling out my name.
San Francisco von Stu Larsen. Vielleicht hat der Musiker ja mittlerweile seine Liebe in dieser Stadt gefunden. Sie hören das Westend-Radio. Es folgt nun der zweite Teil des Interviews mit der Illustratorin Stephanie Harries. Und was die gebürtige Bremerin veranlasst hat, sich mit dem Werk von Franz Kafka in der Form von Illustrationen auseinanderzusetzen, das erzählt sie jetzt. Und da frage ich jetzt mal, wie gesagt, die Ausstellung hängt ja noch hier. Das gibt ein Vorwort. Du hast einen Franz angeschrieben mit einem lieber Franz. Und das Ganze endet. Lieber Franz, ich küsse dich inniglich und verbleibe voller Zärtlichkeit. Deine Stephanie. Ist damit Franz Kafka gemeint?
Aber sicher.
Weil, ja gut, der Mann ist jetzt seit über 90 Jahren tot.
Das hat mir niemand gesagt.
Ach so, gut. Nein, aber das heißt, du hast da schon eine sehr, sehr innige Verbindung zu dem Ganzen, zu Kafka auch. Hast du den vorher gelesen?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe den gelesen wirklich bis, ich war so, also ich bin so eingetaucht in diese Flut von Texten. Also ich habe diesen backsteinartigen Fischer-Sammel, das sind 11 Bände, glaube ich, und ich bin eingetaucht und habe natürlich in der Schule so Sachen wie den Prozess gelesen. Das Schloss musste ich immer wieder abbrechen, weil ich immer wieder krank geworden bin. Also das hat mich richtig krank gemacht zwischendurch, auch diese Lektüre. Also die Intensität der Texte, auch diese Düsternis, dieses Depressive, dieses Dunkle. Und ja, natürlich. Ich habe ganz, ganz viel gelesen. Ich habe auch immer wieder Pausen gemacht, weil ich es nicht mehr aushalten konnte, weil ich es nicht ertragen konnte, weil ich auch das Gefühl hatte, es ist natürlich auch eine Seite in mir drin, die so stark darauf anspringt, die so stark korrespondiert. Interessanterweise, ich habe ja mein alter Ego, die Betty Protest, und ich habe in meinen Tagebüchern Texte gefunden, die sehr, sehr dem entsprachen. Was Franz Kafka zum Teil in seinen Tagebüchern geschrieben hat. Und ich habe mich auf eine gewisse Art und Weise verwandt gefühlt, auch so dieses Zurückgezogene, manchmal, also was man mir jetzt vielleicht nicht so unbedingt abnimmt, weil ich kann ja auch schon irgendwie gesellig sein, aber ich habe auch manchmal extrem dieses Gefühl, ich möchte mich zurückziehen, ich möchte niemanden um mich haben, ich möchte in Ruhe schreiben können, arbeiten können, zeichnen können. Ich möchte, also habe auch viel, so wie Franz Kafka eben auch, in der Nacht gearbeitet. Es gab schon viele Korrespondenzen und ich habe festgestellt, es war wie eine Auseinandersetzung mit einem engen Gefährten oder wie mit einem Liebhaber. Also es war so ein nächtliches Ringen eigentlich um Gefühle, um die Darstellung von Gefühlen, was er im Text tut, was ich versucht habe, in Korrespondenz in meinen Bildern zu tun, zu beantworten. Und natürlich habe ich mich auch immer mehr für diesen Mann interessiert. Wer schreibt solche Sachen? Also es ist natürlich auch schon dieser Gedanke dahinter, was wäre, wenn wir uns begegnet wären, so wäre das ein Mann gewesen, für den ich mich hätte entflammen können, oder wäre der so sperrig im Umgang gewesen, dass ich verzweifelt wäre? Oder wäre vielleicht genau das gewesen, was mich interessiert hätte? So.
Ja, die Frage werden wir jetzt nicht mehr beantworten.
Und da kam mir ja die Idee, ja, so dieses Leichte, also er hat ja lustige Sachen. Also ich meine, viele von den Aphorismen, die in diesem Buch sind, die sind ja witzig. Und da habe ich gedacht, so, da könnte ich jetzt ansetzen, um mir auch eine Freude zu machen, um mich mit ihm, also um ihn auch ein bisschen aus seiner Traurigkeit rauszuholen. Also ihm was entgegenzusetzen, was leicht ist und spielerisch, ohne ihn gleich heiraten zu wollen.
Dann für mich nochmal eine andere Frage. Hat der Verlag irgendwie auch mit reingesprochen, welche Texte jetzt in dieses Kafka-Buch kommen, oder hast du das ganz alleine ausgesucht?
Im Wesentlichen habe ich die Auswahl allein getroffen. Allerdings habe ich ja eine ganz wunderbare Lektorin bei Ravensburger, die jetzt zurzeit noch im Mutterschutz ist, aber jetzt wieder anfängt zu arbeiten. Die hat mir ein bisschen bei den Auszügen geholfen. Also das Schloss ist ja nun ein unglaubliches Werk, und da ich ja zwischendurch immer wieder zusammengeklappt bin beim Lesen, hatte sie irgendwann so ein bisschen die Zügel in die Hand genommen und hat gesagt, pass mal auf, hier ist irgendwie eine Stelle, die finde ich ja persönlich ganz schön, da sehe ich ja ein Bild von dir. Und das war dann die Szene, wo die da in diesem dunklen Haus sitzen mit dieser Frau, die das Kind auf dem Schoß hält, und die beiden Männer in der Badewanne. Da dachte ich, ja, wunderbar. Soweit bin ich überhaupt noch nicht gekommen. Und genau, und dann ist so ein Lektorat immer ganz hilfreich, wobei sie ja auch einfach sehr in meinem Sinne arbeitet, nicht? Also man muss sich, glaube ich, sehr gut verstehen. Aber da hatte ich habe mich ja irgendwann auch auf die Aphorismen gestürzt, also diese kurzen Texte, zu denen ich einfach ein Bild im Kopf hatte oder mir vorstellen konnte, ein Bild zu machen. Und insofern hat sich die Auswahl relativ schnell herauskristallisiert. Aber wie gesagt, bei den längeren Textauszügen hatte ich Hilfe, mhm, und habe die auch wirklich sehr gerne in Anspruch genommen. Aber es war einfach nichts, was ich nicht abgesegnet hätte. Also ich habe das, es war schon in großem gegenseitigen Einvernehmen. Mhm. Also im Wesentlichen hat der Verlag sich nicht eingemischt, sondern mir zugearbeitet.
So. Mhm. Aber gibt es schon ein Projekt, an dem du jetzt weiterarbeitest? Was steht als nächstes an? Wieder ein Autor?
Wie ich dir gesagt habe, aber wie die Hörer natürlich nicht wissen, arbeite ich jetzt an Jamilia von Genghis Aitmatov. Ein Buch, was schon seit über 50 Jahren sich wie rasend verkauft, und zwar wegen des Vorworts. Es hat Luis Aragon geschrieben, dass es die schönste Liebesgeschichte der Welt sei, und ich habe das als Studentin gelesen, fand das ganz, ganz großartig. Fand es großartig, dass mich der Surkamp Verlag gefragt hat, ob ich es illustrieren möchte. Und stehe natürlich ja mir jetzt mit meinem Anspruch ähnlich im Weg, wie ich es bei Kafka getan habe. Also wenn man Weltliteratur illustriert, dann geht man natürlich auch mit einem Riesenanspruch dran. Und ich möchte das aber gerne machen, und ich hoffe nach etlichen Fehlversuchen, dass mir das auch gelingen wird.
Also ich denke mal, es wird dir gelingen, davon gehe ich ganz stark aus. Gut, dann bedanke ich mich erstmal. Wie gesagt, die Idee, mal eine ganze Sendung zu machen, ja, die ist gerade entstanden, wenn du mal Zeit und Lust hast.
Ja, sehr gern.
Denn Hamburg und Bremen ist ja nicht so weit entfernt. Ne?
Nein, nein. Es sind nur die Fußballvereine, die sich so...
Oh,
die so weit auseinander liegen.
Das
und
ist
jetzt
ein Thema.
Müssen wir das leider
jetzt
wegschneiden wieder.
Genau. Nein, das lassen wir denn, dann komme ich auf die FIFA, und das darf ich nicht. Herr Blatter, er lebt ja noch.
Ja.
Und vielleicht ist es auch gut.
Und ich habe gar keine Ahnung von Fußball.
Ach so, nee, ich auch nicht. Das muss auch nicht sein.
Aber wir können ja mal über Fußball sprechen, eine Sendung lang. 90 Minuten.
Genau. Ja, das war ein doch sehr kurioses Interview. Nein, das muss auch sein. Das finde ich ganz gut. Ja, Stefan, erstmal vielen Dank. Wie gesagt, du gehst gleich in die Lesung von Rainer Stach.
Genau, richtig.
Genau, wie gesagt, das haben wir jetzt aufgezeichnet, oder wir zeichnen auf am 17. Juni 2015. Das war Stefanie Harries, die Illustratorin. Vielen Dank, und dann bis zum nächsten Mal.
Ja, ich danke sehr gerne, und hat mir Spaß gemacht.
Und das war Stefanie Harries, die im Rahmen der Kafka-Projektwoche Originale ihres Kafka-Buches hier im Westend ausgestellt hat. Das ist für mich eine Überleitung zum nächsten Musiktitel. Wir hören nun eine Live-Aufnahme einer Komposition von Peter Dahm, Aufbruch. Sie wurde am 20. Juni hier im Westend mitgeschnitten, während der Veranstaltung Kafka, der Kreisel, Kurzgeschichten und Musik. An diesem Abend wurden Kurzgeschichten von Franz Kafka mit Instrumentalwerken von Peter Dahm kombiniert bzw. diesen gegenübergestellt. Hier nun das Stück Aufbruch. Thank you. Sie hören nach wie vor das Westend-Radio und das war das Stück Aufbruch, eine Komposition von Peter Dahm, live mitgeschnitten am 20. Juni 2015 in der Kulturwerkstatt Westend und zwar mit folgender Besetzung. Mustafa Boztü, Perkussion, Martin Henkel, Kontrabass, Johannes Berger, Cello, Barbara Linke, Holitscha, Bratsche, Stefan Latzko, Geige, Jan Olaf Roth, Gitarre und Peter Dahm am Saxophon. Ich komme nun zu meinem zweiten Gast dieser heutigen Ausgabe des Westend-Radios. Professor Rudolf Hickel ist Wirtschaftswissenschaftler und gerade jetzt in Zeiten der angespannten europäischen Finanzpolitik ein gefragter Interviewgast. Eingeladen wurde er am 9. Juli in die Kulturwerkstatt Westend zu einer Europaveranstaltung. Es ging nicht nur um die Frage der europäischen Staatsbürgerschaft und deren Bedeutung für die Bürgerinnen und Bürger. Für mich war das eine gute Gelegenheit, Herrn Hickel vor der Veranstaltung um ein Interview zu bitten. Darin ging es auch um überzogene Managergehälter und am Ende stand die Frage, wem gehört eigentlich Europa? Dann freue ich mich jetzt ganz besonders, Herrn Professor Rudolf Hickel hier zu begrüßen. Erstmal schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Herr Hickel, Sie sind gleich hier eingeladen. Es gibt hier eine Veranstaltung, Europaveranstaltung, und da wird die Frage gestellt, wem gehört eigentlich Europa? Die Frage sollen Sie jetzt aber nicht beantworten. Wer Sie noch nicht kennt, Sie sind immer noch Wirtschaftswissenschaftler.
Ja, immer noch, ja. Am Institut für Arbeit und Wirtschaft, Forschungsdirektor für Finanzpolitik.
Mhm. Aber eigentlich sind Sie ja schon im Ruhestand, kann man
ja,
das so sagen?
Ja, formal gesehen, wenn man es genauso sich anschaut, dann bin ich, bei normalen Menschen heißt es Pensionierung oder Rente, bei den Professoren heißt es Emeritierung. Also ich bin jetzt schon bereits seit 2007 in der Emeritierung.
Mhm. Jetzt könnte ich ja sagen, Sie haben jetzt ja Ihr Alter nicht gesagt, das muss auch nicht sein.
Auch mein Alter kann ich ruhig sagen, ist zwar schrecklich, aber die Eitelkeit reicht nicht so weit, es nicht zu sagen, ich bin jetzt 73.
Mhm. Ja, andere setzen sich da zur Ruhe, warum machen Sie das nicht?
Nein, ich kann mich gar nicht zur Ruhe setzen, weil ich immer ein politisch engagierter Mensch war, also vor allem im Studium am Anfang. Ich war bei der Studentenbewegung dabei, 1967, 68, 69, vor allem auch gegen die Bildungskatastrophe, gegen den Krieg in Vietnam. Ich war immer sehr politisch und ich denke, dass ich noch was zu sagen habe zur allgemeinen Entwicklung, vor allem Arbeitsmärkte, Lohnentwicklung und vor allem Arbeitsplätze und steigende soziale Armut, soziale Spaltung in Deutschland, auch Bremen. Und solange die Themen so auf dem Tisch liegen, werde ich auch dazu was sagen.
Wenn ich mal fragen darf, wie sieht Ihr Terminkalender aus? Gibt es da noch weiße Stellen?
Ja, es gibt schon auch noch weiße Stellen, wo ich mich erhole, wo ich auch viel mit der Familie mache. Aber ich bin sehr, sehr beschäftigt. In den letzten Wochen treibt mich natürlich maßgeblich die Griechenland-Krise um. Und ich habe so Tage, die gehen morgens um 6.50 Uhr los mit dem Radiointerview, etwa beim WDR 2 oder bei Nordwestradio oder wie auch immer. Aber ich stehe relativ früh auf und habe relativ viel zu arbeiten. Aber es bleibt auch noch Zeit für Freizeit.
Mhm. Wie entspannen Sie denn?
Naja, ich mache einen Sport, der nicht sonst, ja, früher war der, galt der nicht als populär, aber heute ist es ein völlig normaler Sport. Ich spiele Tennis, auch noch in der Mannschaft, um mich da ein bisschen einigermaßen fit zu halten.
Mhm. Ja, jetzt habe ich mal eine Frage. Gibt es sowas wie Moral oder Ethik im Wirtschaftsbereich, auch also im Universitätsbereich?
So, ja, Wirtschaftssysteme, sei immer auch gerade Marktwirtschaften, kapitalistische Marktwirtschaften, produzieren von sich aus keine Ethik. Die Ethik muss ihnen sozusagen eingehaucht werden, und zwar vor allem durch Regeln. Wenn man keine Regeln aufstellt in der Wirtschaft, dann ist es eine skrupellose Profittreiberei und da hat Ethik keinen Platz. Aber wir können mit ordnungspolitischen Regeln beispielsweise dafür sorgen, dass ethische Rahmenbedingungen eingehalten werden. Ich mache mal ein weniger abstraktes Beispiel. Wenn heute Kinderarbeit verboten ist und geächtet wird, weil sie teilweise immer noch eingesetzt wird, dann ist das eine Ethik, die wir als Gesellschaft, als demokratisch verfasste Gesellschaft der Wirtschaft vorschreiben und ihr sagen, passt auf, es gibt Regeln, wenn ihr Profite machen wollt mit Kinderarbeit, dann geht das nicht. Aber wenn wir das nicht machen würden, und wir sehen es ja in vielen Ländern auch noch, wenn wir das nicht machen würden, solche Regeln aufstellen, dann wird das Wirtschaftssystem skrupellos mit den Menschen umgehen. Das heißt, das System hat aus sich heraus keine soziale und ethische Kompetenz und Verantwortung, die müssen wir dem immer gewisserweise vorspielen oder vielleicht auch besser einbauen.
Aber könnte man das nicht gleich in die Uni mit einbauen, also in die Lehre?
Ja, das ist genau das große, Defizit. Wir müssten eigentlich an Universitäten, vor allem in meinem Bereich, in der Wirtschaftswissenschaft, müssten wir beispielsweise Kurse haben für Wirtschaftsethik, wir müssten Kurse haben vor allem für Geschichte, weil man aus der Geschichte der Wirtschaft ganz viel lernen kann, was schiefgelaufen ist. Beispielsweise im Industrialisierungszeitalter die Ausbeutung, heute die Probleme sozusagen des technischen Fortschritts. Aber das ist der große Skandal, das darf ich mal so formulieren, dass an Universitäten heute Wirtschaftsethik nicht mehr gelehrt wird. Wenn Sie also jetzt beispielsweise ins Studienprogramm reinschauen der Wirtschaftswissenschaft in Bremen, werden Sie da nichts finden. Und das finde ich ganz, ganz problematisch. Da erziehen wir bilden junge Menschen aus, ohne ihnen beizubringen, dass Ethik immer noch das Primat hat, den Vorrang für Wirtschaft. Das ist ein großes Defizit der Universitäten, auch der Bremer Universität.
Und das Zweite ist ja wahrscheinlich die Frage der Moral. Kann man die auch mal so stellen?
Ja gut, bei Ethik und Moral ist es ja immer sehr schwer, das insgesamt auseinanderzuhalten. Auch da kann ich sagen, es geht eben darum, moralische Grundsätze zu formulieren. Wir hatten ja früher mal, als es noch sehr stark religiös besetzt war, einseitig beispielsweise von den christlichen Religionen, da galt sozusagen die Moral der christlichen Religion als gesellschaftsbestimmend. Heute sind wir in einer Gesellschaft, die sehr unterschiedliche Religionen hat. Dazu gehört auch der Islam, dazu gehört der Buddhismus und vieles mehr. Und deshalb ist der Staat immer mehr in der Verantwortung, wenn man so will, Moral im Sinne eines Wertekanons, eines Werteverhaltens, Anerkennens von Werten in der Gesellschaft durchzusetzen.
Meinen Sie, dass sich vielleicht die Bürger mehr einsetzen müssten?
Ja, sicher. Wir brauchen ein Bürgerengagement. Sagen wir so, die Gesellschaft ist gespalten. Wir haben einerseits, sehen wir, wenn es Katastrophen gibt, auch in Deutschland, dann sehen wir eine unglaubliche Bereitschaft von vielen Menschen zu helfen, einfach da zu sein, präsent zu sein. Aber das sind immer sozusagen gewisserweise Ausnahmeveranstaltungen, wenn da eine Krise da ist, wenn da eine große Katastrophe da ist. Wir müssten eigentlich mehr, viel mehr pflegen und viel mehr stärken, das Zusammenhalten. Da spielen übrigens auch Vereine, natürlich auch Sportvereine, vor allem für Jugendliche, spielen da eine große Rolle, weil dieses heutige kapitalistische System so unglaublich radikal individualisiert ist, also die Menschen auf sich zurückgeworfen werden, täglich in der Arbeitshetze sind, ist es ganz wichtig, Formen und Möglichkeiten zu finden, im Grunde genommen zu einer Zusammenarbeit, zu einer sozialen, kollektiven Zusammenarbeit.
Werden Sie auch manchmal gefragt, ich habe mal ein Interview gesehen, und zwar, ich glaube, im ZDF, und da wurde der, also von der Deutschen Bank, jetzt ist mir entfallen,
Ackermann.
Ja, genau, und dann sagte die Maybrit Illner in ihrer Art so, naja, sie haben damals 12 Millionen, jetzt haben sie 2 Millionen mehr bekommen, und da grinste der Ackermann wirklich in die Kamera ganz offen und sagt, Frau Maybrit Illner, ich kann Ihnen das auch nicht erklären. Also richtig mit so einem Grinsen. Können Sie das den Leuten erklären, was der Mann wert ist oder
also
nicht?
Ich kann es erklären, dass er so viel verdient, aber ich kann nicht erklären, dass es wert ist. Das hängt einfach damit zusammen, wenn er Erfolg hat, wenn er die Profitrate steigert, die Eigenkapitalrendite, dann wird er hoch beteiligt. Der bestbezahlte Manager ist zum Beispiel Winterkorn bei VW, der sicherlich guten Job macht. Aber das kann man nicht erklären, man kann es rational nicht erklären. Denn ich müsste einen Beschäftigten bei der Deutschen Bank oder auch bei VW müsste ich klar machen, warum die Chefs 50, 60 Mal so viel verdienen wie Sie. Das können Sie mit keiner ökonomischen Theorie. Und das ist einfach, ich sag's mal brutal, das ist, am Ende ist es Herrschaftssicherung. Man braucht Menschen oder man will Menschen haben, die das System absichern, und die werden dann eklatant völlig überbezahlt. Ökonomisch, sozial ist es nicht rational. Und es gibt ja spätestens seit Zeiss, als Zeiss Jena damals sein Erbe, eine Stiftung gegründet hat, da stand drin, dass die Geschäftsführung nicht mehr als das Zehnfache eines Arbeitnehmers bekommen soll. Solche Beschränkungsregeln brauchen wir, weil es eine Ungerechtigkeit ist, die derzeit bei den Managergehältern sich zeigt, die nicht zu akzeptieren ist.
Könnten die dann von der Politik eingefordert werden?
Ja, das ist eine politische Rahmenregelung. Wir haben beispielsweise ein Aktiengesetz. Man könnte im Aktiengesetz, könnte man eine Beschränkung der Managergehalte einführen. Aber das ist natürlich in Deutschland unter den obwaltenden politischen Verhältnissen nicht möglich, weil viele in der Politik, manchmal auch die Bundeskanzlerin Merkel, wie wir gesehen haben bei der Finanzmarktkrise, im Grunde genommen sehr starke Anerkennung haben wollen von diesen Wirtschaftsbossen, von den Managern. Und deshalb wird da nicht zugegriffen. Da ist der Staat einfach zu feige, zu sagen, hier müssen wir eine Grenze ziehen. Und es hängt mit politischer Macht zusammen. Wenn ich mich mit denen anlege, dann muss auch eine Politik davon ausgehen, dass sie da ein paar Schwierigkeiten hat.
Ja, da ist die Schweiz ein bisschen fortschrittlicher, ne? Ja, oder kann man das nicht sagen?
Das kann man so nicht sagen. In der Schweiz ist das Bewusstsein größer, aber wenn man sich anschaut, die Gehälter, die beispielsweise bei der Unionsbank bzw. UBSB bezahlt werden, dann sind es ähnliche Verhältnisse. Das kann man nicht so sagen, nein.
Was mir manchmal nicht ganz klar ist, dass im Grunde die Lebensarbeitszeit nicht einbezogen wird. Also Sie sagen, die Manager machen einen guten Job. Jetzt habe ich gesehen, Mittelhoff. Ja, genau. Habe ich einen Artikel gelesen, ist jetzt schon angezeigt, ein Verfahren ist da und jetzt versucht er dem Gericht klarzumachen, dass er 70.000 Euro pro Monat als Grundsicherung braucht. Das ist doch nicht mehr nachvollziehbar.
Nein, das ist nicht mehr nachvollziehbar. Das ist eigentlich eine unglaubliche Arroganz. Bei Mittelhoff sind es ja zwei Probleme. Das eine ist, er hat richtig üppig gelebt. Wenn man sich überlegt, mit dem Hubschrauber bzw. beim eigenen Jet, was weiß ich, von Bielefeld nach Köln geflogen oder wo auch immer, der hat richtig das Unternehmen ausgeplündert. Dafür steht er übrigens zu Recht vor Gericht. Mich wundert nur, dass ihm nicht früher das Handwerk gelegt worden ist im Rahmen des Aufsichtsrats bzw. der jeweiligen Hauptversammlung. Das Zweite ist, er hat krumme Geschäfte gemacht. Er hat ein paar Milliarden in Sand gesetzt und dafür steht er vor Gericht. Und wenn Yates rechtfertigt, er braucht 70.000 Euro, dann zeigt es die ganze intellektuelle Verkommenheit, die Verwahrlosung, so nach dem Motto, mein Lebensstandard ist so hoch, den müsst ihr mir bezahlen. Viele, viele Menschen können sich gar nicht den Lebensstandard mit 70.000 Euro vorstellen und das ist einfach eine Unverschämtheit und die Gerichte müssen solche Anspielungen bzw. Anforderungen zurückweisen.
Aber viele Menschen gehen wirklich arbeiten und deswegen finde ich, dass das bei allen Besoldungssachen ist so, dass die Lebensarbeitszeit, also eine Lidl-Verkäuferin geht 8 Stunden arbeiten und das ist in keinster Relation zu diesen horrenden Beträgen, die Menschen bekommen.
Das ist völlig richtig, ja, und vor allem ist ja so, es kommt ja neuerdings etwas dazu in den letzten Jahren, im Grunde genommen seit 20 Jahren kommt ja dazu, dass es gar keine durchgehende Arbeitsbiografie mehr gibt. Also Menschen sehen nicht, ich bin zum Beispiel noch so ein klassischer Fall, ich habe studiert, habe mein Examen gemacht und bin dann immer in der Uni geblieben. Sowas ist heute unvorstellbar. Wir haben auch in der Wissenschaft in der Zwischenzeit katastrophale Arbeitsverhältnisse. Von einem Werkvertrag zum anderen, von einem Forschungsvertrag zum anderen. Das heißt also, bei der Lidl-Verkäuferin, aber auch bei dem Bauarbeiter, müssen wir davon ausgehen, dass er zwischenzeit Phasen hat, in denen er gar nichts verdient, weil er arbeitslos ist. Damit sinken seine Ansprüche später für die Rente. Und deshalb bin ich auch der Meinung, dass wir viel stärker ein Grundsicherungselement brauchen, damit die Menschen, die in solchen sozusagen teilweise sehr katastrophalen Arbeitsbiografien sich bewegen, mit Malarbeit, mit Nichtarbeit, dass die besser abgesichert werden, vor allem im Alter.
Ja, da kann man hoffen, dass Sie mal erhört werden oder gehört werden. Sie sind ja oft beratend tätig oder Sie werden oft angefragt. Unlängst haben Sie eine Veranstaltung besucht, das ging um die Post. Um den Poststreik, da habe ich gelesen, dass Sie ganz schnell im Taxi dann irgendwie noch wieder wegfahren mussten. Frustriert Sie das manchmal, dass sich auch nach diesem Bankencrash eigentlich gar nicht so viel verändert hat?
Es hat sich eigentlich, wenn man es genauer besieht, gibt schon viele Regulierungen, Gesetze, die gemacht worden sind, um die Bankenmacht einzuschränken. Aber am Ende, wenn man es sich genauer anguckt, ist im Grunde genommen von der Bankenmacht nichts eingeschränkt worden. Und wir müssen wieder jederzeit damit rechnen, dass es so eine neue Krise gibt. Und das ist übrigens der Grund, warum ich auch immer etwas in Hektik bin, wenn man natürlich versucht, in dem Bereich zu arbeiten, zu schreiben und auch zu beraten und es mit der Bankenkrise immer noch nicht vorbei ist, dann ist es natürlich für mich Zusatzarbeit, die ich da leisten muss.
Aber eine ganz allerletzte Frage, frustrieren tut Sie das nicht? Sie gehen damit irgendwie noch ganz gut um.
Nein, ich bin frustriert. Wenn es mich frustrieren würde, würde ich sofort aufhören, weil ich nicht weiß, wie ich darauf reagiere. Nein, für mich das ist gewisserweise auch Erfüllung. Also beispielsweise der Termin mit der Post. Ich finde, dass die Deutsche Post AG, die ja ursprünglich mal ein Staatskonzern war, dass die jetzt im Grunde genommen ganz viele Menschen in sozusagen Billigfirmen transportieren, in die sogenannten Delivery-Zusatzfirmen mit Gehaltsverlusten bis zu 30%. Das finde ich ein Skandal. Und wenn mich da die Verdi anruft, der Verdi-Chef in Bremen, und sagt, Rudolf, kannst du uns mal helfen, kannst du mal uns ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten, dann mache ich das. Es ist stressig, aber nie frustig.
Herr Heckel, vielen Dank. Der Geschäftsführer vom Westend kam hier gerade herein. Wir sind ja im Westend im Radiostudio und bittet Sie, jetzt nach unten zu gehen. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr und da werden Sie wahrscheinlich die Frage beantworten, wem eigentlich Europa gehört.
Genau, hoffentlich nicht den Konzernen. Tschüss. Ja,
vielen Dank. Soweit der Wirtschaftswissenschaftler Rudolf Heckel. An dieser Stelle darf ich auf einen Artikel hinweisen, der am 18. Juli im Weserkurier abgedruckt wurde. Darin ging es um den Rechtsstreit um ein erhöhtes Honorar. Der Bremer Insolvenzverwalter Uwe Kuhmann soll auf richterlichen Beschluss einen 2-stelligen Millionenbetrag zurückzahlen. Uwe Kuhmann hatte im Jahre 2007 für seine dreimonatige Tätigkeit als vorläufiger Insolvenzverwalter 14,5 Millionen Euro eingestrichen. Und diese Summe, und das ist das Ungeheuerliche, wurde vom zuständigen Rechtspfleger des Amtsgerichts Aurich abgesegnet. Bei Redaktionsschluss stand noch nicht fest, ob es gegen Kuhmann ein strafrechtliches Verfahren geben wird. Die Zentralstelle für Korruptionsstrafsachen der Staatsanwaltschaft Osnabrück hat Anklage wegen Betruges in einem besonders schweren Fall erhoben. Da kann ich nur hoffen, dass das Landgericht Aurich ein solches Verfahren zulässt. Vielleicht sollte ich aber eher sagen, ich kann nur hoffen, dass Menschen mit einer gewissen Moral entscheiden, ob es zu solch einem Verfahren kommt. Ja, ich hätte gerne gewusst, was Professor Rudolf Fickel zu solch einer Dreistigkeit gesagt hätte. Das nächste Westernradio hören Sie in genau 14 Tagen am Donnerstag, den 20. August 2015, in der Zeit zwischen 20 und 21 Uhr. Zu Gast ist dann Peter Dahm. Er hat vor gut 11 Jahren die Westernmusikreihe New and Used ins Leben gerufen und stellt die Konzerte des nächsten Halbjahres vor. Und das wie immer mit viel Musik. Das sind alles Live-Mitschnitte aus der Kulturwerkstatt Westend. Vorweg schon mal etwas aus dem neuen New and Used Sampler. Eine Komposition von Peter Dahm. Er selbst spielt Saxophon. Henning Schmid am Piano, H.D. Lorenz am Kontrabass und Uli Moritz Schlagzeug und Perkussion. Das Stück heißt Wir treffen uns um 5. Und wenn Sie wollen, hören wir uns am 20. August wieder. In diesem Sinne verabschiedet sich Windy Jakob, sendeverantwortlich für das Westernradio.